Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Stopp für den Familiennachzug. Integration ab dem ersten Tag. Rückkehrzentren für abgewiesene AsylwerberInnen. Die neue Bundesregierung will in den Bereichen Asyl und Integration durchgreifen. Wir sprechen heute darüber, was sich genau ändern soll, wer in Zukunft noch österreichische Staatsbürger werden kann und ob die geplanten Maßnahmen mit den europäischen Menschenrechten vereinbar sind. Irene Brickner, du bist Redakteurin in der Standard Chronik und Innenpolitik Redaktion und beschäftigst dich da viel mit den Themen Asyl, Integration, Migration, Themen, die nicht nur in Österreich wahrscheinlich sehr emotionalisieren. Deshalb überrascht es auch überhaupt nicht, dass das Themen sind, die sowohl im Wahlkampf von manchen Parteien sehr stark instrumentalisiert wurden und jetzt auch in der neuen Bundesregierung eine wichtige Rolle spielen. Da sollen ganz viele Maßnahmen gesetzt werden. Gib uns mal einen Überblick. Was haben denn ÖVP, SPÖ und NEOS vor?
Ja, hallo erst einmal von meiner Seite. Ja, na, das ist ein Regierungsprogramm, das eben die Handschrift aller drei Parteien sozusagen tragt. Und ich meine, wenn man sich anschaut insgesamt, es gibt die Forderungen, die eher von ÖVP-Seite kommen, die in Richtung hingehen, dem, was sehr viel diskutiert worden ist, nämlich, dass man aufgrund des Familiennachzugs einen Notstand ausruft und auf dieser Basis dann eine Verordnung schafft. Das ist die eine Geschichte, ist aber nicht so einfach, wie sich jetzt herausgestellt hat. Dann gibt es eine recht gute Idee meiner Ansicht nach, nämlich, dass es Integrationskurse geben soll. Und zwar für alle Leute, die einen Asylantrag gestellt haben und eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Asyl bekommen, aber auch für anerkannte Flüchtlinge und Subsidiärschutzberechtigte. Das soll ein ganzes Jahr lang sein. Ja, da soll Deutsch gelernt werden und da sollen also Wertekurse stattfinden und so weiter. Das soll alles der österreichische Integrationsfonds machen. Das ist zum Beispiel eine wichtige Geschichte. Dann gibt es von Seiten der NEOS Überlegungen in Sachen Schule. Da war ja die Vorstellung sogenannter Orientierungsklassen. Das ist sicher auch eine wichtige Sache. Ja, also so insgesamt betrachtet, das sind so mal vielleicht drei Highlights.
Dann schauen wir uns die gleich im Detail an. Bleiben wir erstmal beim Familiennachzug. Darüber wurde ja sehr viel gesprochen in den letzten Wochen. Vielleicht kannst du uns zuerst nochmal erklären, was genau ist das eigentlich und was soll sich da ändern?
Na, der Familiennachzug ist das Recht von anerkannten Flüchtlingen, also Leuten, die einen Asylantrag gestellt haben und positiv Asyl bekommen haben, und auch subsidiär schutzberechtigten Personen. Das sind Leute, die einen Schutzstatus bekommen haben, obwohl sie keine Asylgründe haben. Und zwar deshalb, weil wenn sie zurückgeschickt würden, sie in Gefahr wären, dass sie an Leib und Leben gefährdet sind. Die haben das Recht, dass sie ihre engen Familienangehörigen nachholen. Und eng heißt also die Ehepartner, die Kinder und ja, das ist es eigentlich. Also es beschränkt sich auf wirklich die Kernfamilie. Das ist der Familiennachzug. Und die Problematik ist entstanden, weil nachdem 2022 sehr viele Flüchtlinge gekommen sind, sehr viele Leute aus Syrien, gab es dann 2023 sehr viele Asylanerkennungen. Und anerkannte Flüchtlinge können den Familiennachzug binnen 3 Monaten nach Anerkennung einfach stellen, ohne weitere Bedingungen. Das haben dann natürlich sehr, sehr viele gemacht. Und daraufhin sind im vergangenen Jahr dann relativ viele Frauen und Kinder vor allem, weil es ja meistens die Männer sind, die vorflüchten, einfach weil die Flucht lebensgefährlich ist und sie die Frauen und Kinder zurücklassen, entweder in einem Flüchtlingslager oder in der Türkei, wo ja immer noch sehr viele syrische Flüchtlinge sind. Ja, und dann sind halt in manchen Monaten auf einen Sitz über 1000 Personen nach Österreich eingereist und die sind halt fast alle in Wien gelandet, weil es da die größte syrische Community gibt und da gab es dann relativ rasch, weil das viele, viele Kinder waren, 2/3 pflichtschulpflichtige Kinder, gab es mit den Schulen gröbere Probleme, weil das Kinder sind, die also in Lagern die letzten Jahre verbracht haben und zum Teil noch nie wirklich in einer Schule waren, die nicht alphabetisiert sind, auch nicht in Arabisch. Und das hat natürlich das Schulsystem, das eh schon über lange Jahre an der Grenze ist, total überlastet.
Ich erinnere mich, in Wien gab es damals dann das Projekt dieser Containerklassen, was Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr verantwortet hat, der jetzt Bildungsminister ist. Es wurden dann aber damals auch schon Maßnahmen gesetzt, um den Nachzug einzuschränken. Wie ging das da weiter?
Erstens einmal wurden sehr, sehr viele von diesen Anträgen neu überprüft. Im Juni 2024 ist es entschieden worden. Es wurde gesagt, dass man einige Fälle gefunden hat, wo Verwandtschaftsverhältnisse erfunden worden seien. Und deshalb müsse man jetzt verstärkt DNA-Tests machen, um die enge Verwandtschaft zu beweisen. Man hat jetzt nur wirklich vereinzelt solche Verstöße gefunden, aber die ganze Geschichte ist natürlich weitaus langsamer vonstatten gegangen, wegen der Kommunikation zwischen den Botschaften in den Ländern, wo die Leute die Anträge stellen, und dem Innenministerium. Das war schon mal ein totaler Minus. Und dann ist ja im Dezember 2024 das Assad-Regime zusammengebrochen. Und aufgrund dieser neuen Situation, weil ja die allermeisten syrischen Flüchtlinge vor dem Assad und dem dortigen Militär geflohen sind, sind einmal sämtliche Asylverfahren und damit auch Familiennachzugsverfahren auf Eis gelegt worden. Und das heißt, dass jetzt, also kommen keine syrischen Kinder und Frauen oder nur in wirklichen absoluten vereinzelten Fällen. Und wenn, sind das eben Familienangehörige von Afghanen oder Somaliern. Und das waren im Februar 60. Und das ist wenig. Gut, trotzdem hat die Bundesregierung schon die frühere, vor allem die ÖVP und auch jetzt wieder daran festgehalten, es braucht einen Stopp. Und zwar einen Stopp auf der Basis einer Notstandsverordnung, die im Vertrag über das Funktionieren der Europäischen Union möglich ist. Und zwar wird das so definiert, dass wenn die internen Systeme, also Schulsystem, Sozialsystem, durch eine große Gruppe von Migranten und Migrantinnen oder Flüchtlingen tatsächlich bedroht wird, dann kann das Land vorübergehend Grenzkontrollen einführen und die Annahme von Asylanträgen vorübergehend aussetzen. Und das hat, wie man schon merkt, jetzt nicht wirklich ursächlich etwas mit dem Familiennachzug zu tun, weil das ist ja jetzt nicht eine riesige Gruppe, die da einfach über die Grenzen kommt, sondern eigentlich sehr gezielt Frauen und Kinder, die daherkommen oder andere enge Verwandte. Also während dieser ganzen Diskussion jetzt rund um diesen Notstandsparagrafen war zum Beispiel bei mir schon immer so ein bisschen diese Skepsis, ja, wie wollen die den Notstand durchargumentieren? Und dann haben Experten wie der Walter Obwexer das auch bestätigt und gesagt, es fehlt die gesetzliche Grundlage, um das zu machen. Weil im Asylgesetz ist zwar die Möglichkeit, einen Notstand, wie ich ihn erwähnt habe, auszurufen, aber es fehlt ein Paragraph, dass man das machen könnte mit dem Familiennachzug. Und das wird jetzt eingeführt. Also vergangene Woche hat die neue Regierung beschlossen, dass sie so ein Gesetz auf den Weg bringt. Der Innenminister hat dann gemeint, in einem halben Jahr könnte es vorliegen. Aber das wird wahrscheinlich begutachtet werden und so weiter. Und dann könnte unter Umständen so ein Stopp gemacht werden, wenn in der Europäischen Union es ein Okay gibt. Weil wiederum vor 2 Wochen war der Innenminister ja in Brüssel und hat dem Asylkommissar Brunner die Pläne Österreichs überreicht bezüglich des Notstands. Und nachdem diese Regierung, im Unterschied zu der, die möglich gewesen wäre, nämlich die Blau-Schwarze, sich an die Regeln der EU und an die Menschenrechte haltet, ist halt die Frage, ob das dann nachher EU-rechts- und menschenrechtskonform sein wird. Gut, und das Zweite, was definiert worden ist oder beschlossen worden ist, ist eine gute Idee, und zwar, dass man ein sogenanntes Integrationsbarometer macht, ab jetzt oder ab Beschluss, wo systematisch in allen Bundesländern, weil man muss ja rechnen, Österreich ist ein föderalistisches Land, wo die Bundesländer große Kompetenzen haben, abgeprüft wird, wie schaut es in den Schulen aus, wie schaut es mit den Sozialsystemen aus, und dass man schon im Vorfeld dann erkennen könnte, wenn es wieder zu so einer Überlastung kommt. Einer Überlastung, die jetzt aber meiner Ansicht nach jetzt nicht wirklich in Sicht ist.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, tatsächlich ändern wird sich jetzt erst einmal nichts, und wenn, dann dauert das erstmal eine Zeit und es hängt dann davon ab, was die EU sagt.
Ja, so ist es, aber man muss auch immer rechnen, dass ja jetzt schon der Familiennachzug de facto abgeschafft ist. Und es wird ja über diesen Familiennachzug immer von unserer Warte, also der Gesellschaft, die die Leute aufnimmt, geredet. Man sollte sich auch einmal überlegen, was es tatsächlich bedeutet für die Leute, die jetzt nicht hierher kommen können, weil nicht zufällig ist das ein Menschenrecht, dass man mit seiner engen Familie zusammenleben kann. Also es ist schon so, dass es, glaube ich, sehr, sehr viel Leid derzeit gibt und auch Frust, weil die Familien weiter getrennt sind. Ja? Muss man auch einmal sehen. Also in dem Sinne ist es ja jetzt so, dass de facto nur ganz, ganz wenig Leute kommen.
Du hast schon die Situation an Schulen angesprochen. Bleiben wir gleich in der Schule. Du hast es eingangs erwähnt, Orientierungsklassen ist auch so ein Schlagwort. Das wurde erst am Mittwoch vorgestellt, dass es das geben soll in Zukunft. Was ist damit gemeint?
Also das ist einmal ein Plan, der von der pinken Seite kommt, also von den NEOS, die ja immer schon einen Schwerpunkt aufs Bildungssystem und auf Schulwesen gesetzt haben. Und das ist die Überlegung, dass eben Kinder, die, wie ich schon geschildert habe, Jahre in einem Flüchtlingslager zugebracht haben und noch nie eine Schule von innen gesehen haben, dass die, weil sie ja nicht wirklich schulfit sind, in eigene Klassen kommen, wo man ihnen einmal die Struktur näher bringt und auch anfängt, sie zu alphabetisieren. Solche Modelle gibt es schon, und zwar in Wien und in Vorarlberg. In Vorarlberg zum Beispiel ist es so, dass die Kinder dann in der Regelklasse bleiben, in den Fächern, wo das jetzt nicht so zentral ist, ob man Deutsch kann oder schreiben oder so, also Sport, Werken und so weiter. Und darüber hinausgehend in eine solche Orientierungsklasse gehen. Der Plan, der jetzt kommt oder der beschlossen worden ist im Ministerrat, das heißt, damit ist die Absicht klar, dass die Regierung das durchsetzen will und entsprechende Gesetze macht, der sieht offenbar vor, dass die Kinder, auch wenn sie schon in einer Schule sind, wieder rausgenommen werden und für bis zu einem halben Jahr in eine Orientierungsklasse gesteckt werden. Und wenn das tatsächlich so gespielt wird, ist das wahrscheinlich bei vielen Kindern, die jetzt da sind, weil ja so wenige neu dazukommen, eher kontraproduktiv, weil die ja schon in einer Klasse sind. Also ich persönlich das jetzt nicht super, ich meine, ich bin überhaupt keine Pädagogin, aber nicht so wahnsinnig clever finde, dass man Kinder, die schon in einem Verband sind, wieder rausnimmt. Aber so ist es geschildert worden, das ist damit gemeint. Also an sich eine ganz gute Idee, aber die Frage ist, wie es dann genau gespielt wird.
Und wie es dann im konkreten Fall ausschaut. Mhm. Es soll nun nicht nur für Kinder und Jugendliche neue Regeln geben, sondern generell ist ein Integrationsjahr für Asylwerberinnen und Asylwerber geplant. Da war die Rede von Integration ab dem ersten Tag. Wie darf man sich das vorstellen?
Naja, also Integration ab dem ersten Tag deshalb, weil derzeit ist ja die Situation, dass jemand kommt, stellt einen Asylantrag und dann muss er warten, er oder sie. Und in der Zeit gibt es nur ganz minimal Deutschkurse und arbeiten gehen darf man auch nicht. Man kann de facto nicht arbeiten aufgrund der Regeln der Grundversorgung. Und jetzt soll es eben vor allem für, also die Zielgruppe sind Vertriebene, Schutzberechtigte und AsylwerberInnen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit. Die sollen ab dem ersten Tag eben Deutschkurse bekommen und Wertekurse bekommen. Und da ist auch wieder die Handschrift auch der ÖVP und auch zum Teil der SPÖ sehr, sehr klar. Also es geht auch sehr um die Frage eben unserer Werte, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, Rolle der Frau und so weiter. All das soll da stattfinden. Das Ganze soll, so ist es zumindest im Regierungsprogramm drinnen, weil es derzeit gibt es solche Kurse oder ähnliche Kurse, die werden von NGOs angeboten und so. Und das soll alles jetzt der österreichische Integrationsfonds machen. Mhm. Wobei dann die Frage war, bei manchen Fachleuten backen die das überhaupt? Weil das ist ja dann relativ viel Arbeit. Ja? Und es soll auch schon in der Grundversorgung, also das ist die Versorgung, die alle Asylwerber und Werberinnen bekommen, also auch für die Leute mit geringerer Bleibewahrscheinlichkeit, soll es eben neben einem Gesundheitscheck und so weiter, soll es auch bestimmte Integrationsprogramme light geben. Also das ist jetzt der Plan.
Jetzt gibt es natürlich auch die Option, dass jemand einen negativen Bescheid bekommt und Österreich wieder verlassen muss. Und da gab es zuletzt viel Diskussion darum oder auch Unsicherheit, wie man mit den unterschiedlichen Herkunftsländern umgeht. Du hast vorhin schon gesagt, die Lage in Syrien hat sich zum Beispiel verändert. Afghanistan war auch immer so eine Frage, wie geht man mit den Taliban um? Wie schaut es in diesen Ländern derzeit aus? Wie steht Österreich da dazu?
Naja, da gibt es auch so eine Diskrepanz zwischen dem Wunsch und den Ankündigungen, nämlich dass man dorthin wieder abschieben möchte, und zwar vor allem Leute, die straffällig waren. Da sind natürlich dann in der Öffentlichkeit auch ganz verständlicherweise Leute wie dieser Attentäter von Villach, der mit einem Messer einfach auf einen jungen Passanten losgeht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sind dann eben die politischen Erwägungen und die außenpolitischen Erwägungen. Deutschland hat einen Abschiebeflug nach Afghanistan gemacht und der war aber, weil man eben nicht direkt mit den Taliban verhandeln wollte, über Katar sozusagen vermittelt. Jetzt gibt es Diskussionen, dass man einen zweiten ausprobiert, weil natürlich man nicht mit einem Regime direkt verhandeln will und das ist in Österreich nicht anders, die Rechte der Frauen also wirklich in den Boden gestampft hat, weil damit wertet man ja natürlich so eine Regierung auf. Übrigens, die fast entstandene blau-schwarze Regierung hat das voll vorgehabt, auch mit den Taliban zu verhandeln. Und was Syrien angeht, ist es so, dass diese ganzen Asylanträge sind derzeit auf Eis gelegt, weil man die Situation nicht einschätzen kann. Es gibt aber ein breites Angebot der freiwilligen Rückkehr, aber das haben, glaube ich, nur mehrere Dutzend Personen derzeit in Anspruch genommen. Und die Frage ist jetzt, also jetzt gab es ja vergangene Woche ein Massaker an den Alawiten. Das sind die Personen, die der gleichen Volksgruppe und religiösen Gruppe angehören, wo auch der Assad angehört hat. Und ja, also das zum Beispiel zeigt, dass die Situation dort sehr, sehr unsicher ist und führt dazu, dass das noch dauern wird, die neue Einschätzung der Situation. Und was ich nicht verstehe und was aber auch zum Beispiel der Asylkommissar Brunner letztens im Gespräch, also in der ORF-Sendung gesagt hat, ist, man sollte es den Leuten ermöglichen, die das wollen, dass sie hinfahren, sich anschauen, wie die Situation ist und wieder zurückkommen dürfen, weil wenn sie das jetzt tun, verlieren sie das Recht, hier zu bleiben. Also das ist eine sogenannte Go-and-See-Überlegung, das heißt doch so, dieser Plan, dass man das einführen könnte, weil vielleicht in vielen Gebieten ist es wichtig, dass dann jemand checkt, wie schaut es in der Gemeinde aus, steht das Haus noch, wohnt dort wer anderer, wie geht es mit den Verwandten. Das ist aber jetzt nichts, was im Regierungsprogramm drinsteht.
Was dort allerdings schon drinsteht, was mit Ausreise zu tun hat, das sind sogenannte Rückkehrzentren. Das erinnert ein bisschen an etwas, was auch Herbert Kickl schon mal eingeführt hat. Um was geht's da?
Naja, das sind Zentren und ich glaube, dass da ganz konkret eine Einrichtung in Tirol gemeint ist, dass man das so gestalten könnte, dass Leute, die wirklich negativ Asyl haben oder aus anderen Gründen ausreisen müssen und das aber nicht tun, in der Zeit, wo vorbereitet wird, dass diese Ausreise möglich ist, und jetzt reden wir jetzt nicht von Afghanistan und Syrien, sondern vielleicht von Tunesien oder Marokko oder sowas, dass die in ein Zentrum kommen, wo sie wohnen müssen. Die Frage ist, ob diese Art des Freiheitsentzugs dann sozusagen, wenn man sich an die Menschenrechte hält, in Ordnung ist. Das ist damit einmal gemeint innerhalb Österreichs. Sonst gibt es ja die Pläne, es ist ja so, vergangenes Jahr wurde eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems einmal beschlossen in Brüssel und das soll jetzt umgesetzt werden. Und es ist ja so, dass dieser ganze Bereich, und ich weiß, das ist alles immer sehr, sehr vielschichtig, ist ja nicht so, dass die EU entscheiden kann, was die einzelnen Staaten machen. Also die EU hat nicht die Kompetenz, zum Beispiel Staaten dazu zu bringen, dass sie zum Beispiel ein Rückkehrzentrum initiieren in einem Drittstaat oder so oder auch ein Ankunftszentrum initiieren. Jetzt heißt das, dass die einzelnen Staaten aufgerufen sind, solche Pläne zu machen. Ja? Ja, die Frage ist, wie sich das in den nächsten ein, zwei Jahren entwickelt.
Da müssen wir also noch abwarten. Irene, schauen wir uns noch einen Aspekt an, der jetzt vielleicht für AsylwerberInnen noch nicht unbedingt relevant ist, sondern eher für Leute, die schon länger in Österreich leben. Und zwar gab es vor kurzem die Schlagzeile, in Wien wird ja bald gewählt, dass hier aber sehr, sehr viele Menschen, nämlich mehr als ein Drittel, gar nicht wahlberechtigt sind, weil sie eben keine StaatsbürgerInnen sind. Und ExpertInnen weisen immer wieder darauf hin, dass das irgendwann, weil sich diese Zahlen ja auch stetig erhöhen, zum Problem werden könnte für die Demokratie, wenn einfach Leute, die wo leben, nicht mitbestimmen können. Gibt es hier Pläne, das zu ändern in Bezug auf das Wahlrecht oder die Staatsbürgerschaft vielleicht?
Wenn man insgesamt sich die Pläne der jetzigen Regierung anschaut, wird das in keiner Art und Weise einfacher werden. Und ich teile diese Einschätzung, dass es ein ganz ein großes Problem ist, wenn Leute eigentlich dann wahrscheinlich ihr ganzes Leben oder Jahrzehnte ausgeschlossen sind von der Mitbestimmung. Also auch da sieht man so, dass da eben verschiedene Parteien mit verschiedenen Herangehensweisen miteinander verhandelt haben. Also was ermöglicht worden ist, ist, dass jetzt zum Beispiel leichte Verwaltungsübertretungen künftig kein Hindernis mehr darstellen sollen für eine Einbürgerung. Damit ist zum Beispiel so etwas wie Falschparken gemeint, weil das bis jetzt, wenn es öfter als einmal passiert ist, tatsächlich dann als Hinderung für eine Staatsbürgerschaft gegolten hat. Was bedeutet in der Praxis, dass Taxler und Leute, die irgendwie Essen zustellen, nie eine Chance gehabt hätten, Österreicher und Österreicherinnen zu werden, auch wenn sie die sehr, sehr hohen, also für Leute in einfachen Berufen eigentlich unerreichbaren, und auch für viele Österreicher wäre das unerreichbar, die Einkommenshürden geschafft hätten. Ja, also zumindest da ist jetzt diese Verwaltungsübertretungen, das soll entschärft werden. Aber Und das ist dann sozusagen einfach in dieses Programm hineingeschrieben worden, dass Deutschkenntnisse und Sprachkenntnisse zentral sind und dass das von jetzt ab auf der Höhe von B2 sein soll. Und B2, das ist das Niveau von einer Fremdsprachenmatura. Bis jetzt war es das Niveau B1. Und auch das ist für viele Leute auch in der Praxis, also Leute, die arbeiten in handwerklichen Berufen oder eben Taxler sind, sehr, sehr schwer, weil die Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten, eine neue Sprache zu lernen. Aber B2 ist für sehr, sehr viele völlig unrealistisch. Ja, und das ist jetzt halt die Frage, ob das tatsächlich zur Voraussetzung für alle Einbürgerungen definiert werden soll, weil das wäre ein Problem.
Du hast schon ganz gut beschrieben, dass die drei Parteien da jeweils ihre Handschrift zeigen konnten in diesem Programm. Würdest du sagen, aus deiner Perspektive, es fehlt aber noch irgendetwas ganz Zentrales?
Naja, also ich finde, es fehlt halt zum Beispiel bei der Frage der Einbürgerung wirklich jetzt einmal der gemeinsame Wille, was will man eigentlich? Ja, also will man jetzt tatsächlich viele Leute, die hier leben, ihnen nicht die Chance geben, dass sie eingebürgert werden, so schaut es aus, oder will man es vielleicht doch? Und da sind ja sicher auch dann so Überlegungen der drei Parteien, wer möglicherweise sie wählen könnte, wichtig. Das ist für die SPÖ sicher völlig anders zu sehen als für die ÖVP, aber das, finde ich, ist ein großes Problem. Und bei Frage Asyl zum Beispiel, also ich bin jetzt schon recht lang beim Standard und seit ich hier bin, schreibe ich zu Asylfragen. Und seit ich hier bin, sind das die gleichen Fragen, die ganz, ganz schwer zu lösen sind. Es ist ja so, dadurch, dass es keine legalen Möglichkeiten gibt zu fliehen. Früher gab es die Möglichkeit, in den Botschaften eines Landes einen Asylantrag zu stellen. Das ist irgendwann einmal abgeschafft worden. Das war eine EU-gemeinsame eine Richtlinie, die durchgesetzt worden ist, wegen dortigen Korruptionsfällen. Das kann schon stimmen. Aber auf der anderen Seite, wir zwingen Leute, die verfolgt sind, dass sie sich durchkämpfen mit Hilfe von Schleppern, bis sie in ein Land kommen, wo sie einen Asylantrag stellen. Was übrigens, wenn sie über die Route kommen, wo sie durch Ungarn durchkommen, dann als erstes mögliches Land eben Österreich ist, weil ja Ungarn seit langer Zeit keine Asylanträge annimmt und weiter EU-Mitglied ist. In dem Sinne ist das einmal ein Problem, das eine nationale Regierung schwer lösen kann, aber es ist ein ganz starkes Problem. Und wir zwingen natürlich auch oder bringen es dazu, dass Leute, die eigentlich nach Europa kommen wollen, um hier zu arbeiten und die man vielleicht sogar brauchen könnte, einfach versuchen, über die Asylschiene das zu machen. Und das ist ungelöst. Und das war vor 20 Jahren ungelöst und das ist weiter ungelöst.
Mhm. Das heißt also da vielleicht ein Plädoyer, dass man endlich eine Lösung findet, auch wenn es schwierig ist. Vielen Dank, Irene Brickner, für deine Einschätzungen dazu.
Danke auch.
Bei uns gibt es gleich noch den Meldungsüberblick. Wenn Ihnen die Folge schon gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like oder einen netten Kommentar hinterlassen. Und wenn Sie unsere unabhängige und kritische Berichterstattung hier beim Standard gerne unterstützen möchten, geht das am einfachsten als AbonnentIn oder auch mit einem einmaligen Beitrag. Alle Infos dazu finden Sie unter abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Ein österreichweites Netzwerk soll mehrere Homosexuelle terrorisiert und erniedrigt haben. Am Freitagmorgen gab es deshalb in 7 unterschiedlichen Bundesländern Hausdurchsuchungen durch Spezialkräfte der Einsatzkommandos Cobra und Vega. 15 Personen wurden dabei festgenommen. Außerdem wurden NS-Devotionalien und Waffen gefunden. Die Polizei gab bekannt, dass es um schwere Straftaten aus dem Bereich der Hasskriminalität geht. Konkret seien mehrere Homosexuelle via Fake-Profilen auf Social Media zu Treffen geködert worden und bei diesen dann von 4 bis 8 maskierten Tätern verletzt und erniedrigt. Sogar einen Mordversuch habe es gegeben. Die Täter teilten Videos der brutalen Vorfälle in Chatgruppen und sprechen davon, sie hätten Selbstjustiz gegenüber Pädophilen verübt. Die Polizei betont, dass keines der Opfer pädophil sei und geht von weiteren Betroffenen aus. Mögliche Opfer werden gebeten, sich zu melden. Zweitens, Europas größter Flughafen steht still. Wegen eines Feuers in einem Umspannwerk bleibt der britische Airport Heathrow bis Freitag Mitternacht außer Betrieb. Passagiere sollen vorerst nicht zum Flughafen kommen. Die Störung wirkt sich massiv auf den weltweiten Flugverkehr auch in den kommenden Tagen aus. Allein zwischen Wien und London wären 20 Flüge geplant gewesen. 15 davon wurden bis Freitagmittag bereits abgesagt. Der Brand wurde laut der Londoner Feuerwehr bekämpft. Neben dem Flughafen waren tausende Haushalte in der Region Hais ohne Strom. Und drittens, das Internationale Olympische Komitee, kurz IOC, hat eine neue Präsidentin. Christy Coventry ist die erste Frau an der Spitze der Organisation und die erste Vorsitzende aus Afrika. Sie kommt aus Simbabwe. Die 41-Jährige ist doppelte Olympiasiegerin im Schwimmen und war Sportministerin von Simbabwe. Sie setzte sich bei der Wahl gegen ihre 6 Mitstreiter, allesamt Männer, direkt im ersten Wahlkampf durch. Die nächsten Olympischen Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles unter dem unberechenbaren Gastgeber Donald Trump statt. Fraglich könnte deshalb werden, wie etwa mit Transgender-SportlerInnen umgegangen wird. Die US-Regierung schränkt deren Rechte derzeit stark ein. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der Standard.at. Wenn Sie der Standard-Podcast-Redaktion gerne Feedback oder Themenvorschläge senden möchten, dann geht das mit einer Nachricht an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.